Das Thema der heutigen Predigt heißt das Blutbad zu Sichem. Das Blutbad zu Sichem. Wir sind hier in einem Abschnitt von Jakobs Leben und seinen 12 Söhnen angelangt. In einem Abschnitt, der uns eigentlich zutiefst erschüttert, wenn wir den lesen, zumindest wenn man das zum ersten Mal liest oder auch zum dritten Mal, das erschüttert einen immer wieder von Neuem. Eine Begebenheit, die mit einem furchtbaren Racheakt erfüllt ist und mit dem Blutbad einer ganzen Stadt und mit Furcht und Schrecken endet. Doch wir fragen uns, wie kann so etwas überhaupt bei einem Gottesmann wie bei Jakob und seinen Söhnen zustande kommen, dass sie ein Blutbad anrichten? Und war diese Sache etwa so von Gott gewollt? Fragezeichen. Und wenn wir uns diese Begebenheit genauer betrachten, ich denke, dann erkennen wir, dass diese Sache nicht Gott gewollt war, sondern allein auf menschlichem Versagen beruht. Und wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, dass diese ganze Sache auf einem verkehrten Aufenthalt zunächst von Jakob beruht. Von einem verkehrten Aufenthalt von Jakob. Man könnte meinen, dass es Jakob mit seiner weiteren Wegstrecke und seinem weiteren Aufenthalt so gemacht hatte, also eigentlich unterwegs nach Hebron war, wie es ein Wanderer bei einer Frau beobachtet hatte. Und dieser Wanderer hatte beobachtet und sagte, eines Tages sah ich eine Strecke vor mir her, eine Frau gehen, die, wie es sich nachher herausstellte, eine Hausiererin war. Ich bemerkte, wie sie an einer Wegkreuzung stand, und rechts führte der Weg zu einem herrschaftlichen Schloss und links zu einem verarmten Bauernhaus. Die Frau stellte ihren Korb zur Erde und war sich ungewiss, welche Richtung sie einschlagen wollte. Auf einmal fing sie an, ihren Stock zu nehmen und warf den immer wieder in die Luft. 12 Mal hintereinander hatte der Wanderer gezählt. Dachte, was macht die da? Und anschließend wandte sich dann auf den rechten Weg zum Schloss. Und der Wanderer sagt, ich habe zufällig dasselbe Ziel gehabt und hatte die Frau nach einigen Minuten eingeholt und knüpfte gleich ein Gespräch mit ihr an und fand bald eine Gelegenheit, sie zu fragen, was denn das Werfen dieses Stockes zu bedeuten habe und warum sie so lange an der Kreuzung rumgestanden sei und gezögert habe. Ja, da sagt die Frau, sehen Sie, mein Herr, wir armen Menschenkinder sind so beschränkt, dass wir nie wissen, welchen Weg wir einschlagen müssen, wenn es uns Gott nicht zeigt. Deshalb bitte ich ihn um seine Leitung und so bin ich immer richtig geführt worden. Dann fragt der Wanderer, und was hat das Stockwerfen zu tun gehabt vorher? Oder was hat das Stockwerfen damit zu tun? Dann sagte die Frau, das ist eben das Zeichen, durch das ich den Willen Gottes erkenne. Die Richtung, welche die Spitze des Stockes nimmt, wenn er zur Erde fällt, ist dann der von Gott gewählte Weg. So kann ich mich nicht täuschen, hat sie gesagt. Gut, aber warum haben Sie den Stock zum wiederholten Male geworfen? Ich habe 12 Mal gezählt, dass Sie 12 Mal den Stock geworfen haben. Ja, sehen Sie, mein Herr, sagt die Frau, der Stock fiel eben nie richtig, wie ich wollte. Da habe ich immer wieder probiert, bis er recht gelegen ist. Der Wanderer sagte später, mir hat es davor gegraut, vor solch einer verkehrten Weise den Willen Gottes zu finden und Wegweisung von Gott bekommen zu wollen. Da wirft man den Stock so lange hoch, bis er endlich dann in der richtigen Richtung liegt, wo man hingehen will. Wo man ihn ohnehin hingehen möchte, um quasi dem eigenen Willen zu folgen. Welch verkehrte Wege. So kann man auch Gottes Wege manipulieren und ich hoffe, dass es niemand von uns so macht. Wir gehen auch nicht davon aus, dass Jakob solche Dinge praktiziert hat. Dennoch finden wir bei Jakob in diesem Kapitel eindeutig verkehrte Wege und verkehrte Aufenthalte. Wir wissen nicht genau, wie und warum das so bei Jakob zustande kam. Wir wundern uns. Aber wir gehen auf den ersten Punkt ein. Und erstens möchte ich benennen verkehrte Wege und verkehrter Aufenthalt. Erstens verkehrte Wege und verkehrter Aufenthalt. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Predigt vor 14 Tagen erinnern, die da waren, worin wir Jakobs Begegnung mit Esau betrachtet hatten. Wie sehr hatte sich der Jakob vor seinem Bruder Esau gefürchtet? Diese Begegnung, die lag ihm schwer im Magen. Wie sehr hat er auch vor dieser Begegnung noch an Jakob mit Gott gerungen, dass Gott ihm dabei hilft? Und wie groß war anschließend die Gebetserhörung, als Esau gar nicht verhasst dem Jakob begegnet ist? Der Esau, der war so erstaunlich freundlich, der war so herzlich und hat den Jakob umarmt. Und sie haben beide geweint. So sehr, so herzlich war der Esau, dass es Jakob eigentlich gar nicht fassen konnte. Aber wie sehr musste Jakob in dieser Situation lernen, dass der Herr die Herzen der Menschen eben tatsächlich leiten und verändern kann, auch vorbereiten kann für irgendwelche Situationen. Genauso wie es in Sprüche 21,1 heißt, gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er es will. Gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. So konnte der Herr auch Esaus Herz leiten, wohin er es wollte. Esau hatte ihm sogar dem Jakob seine Männer angeboten, um ihn auf dem Weg nach Seir zu begleiten. Seir ist Edom und liegt im Süden. Doch Jakob hat dem Esau dankend abgelehnt: Nein, brauchst du nicht. Ich bin zwar dein Knecht und du bist mein Herr, Esau, aber ich nehme deine Hilfe dankend oder nicht in Anspruch. Vielen Dank. Ich kann eben nicht so schnell mit den Kindern gehen. Ich kann auch nicht so schnell mit den Herden gehen. Ich komme dann gemächlich hinterher, so wie es geht. Geh du nur voran, Esau. Ich komme dann, wie ich kann, gemächlich hinterher. Doch hat Jakob das getan, was er da gesagt hat? Wie schade ist es, dass wir spätestens jetzt in Kapitel 34 erkennen, dass das nur ein Täuschungsmanöver von Jakob war. Bereits in Kapitel 33 am Ende. Denn Jakob ging überhaupt nicht in die Richtung, wo Esau hinging. Er ging in eine ganz andere Richtung. Jakob ging nicht in den Süden, er ging nicht Richtung Seir oder Edom, sondern er ging in die entgegengesetzte Richtung. Er ging nach Nordwesten, und zwar direkt nach Sukkot. Und was tat er in Sukkot? In Kapitel 33 lesen wir, Vers 17, Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich daselbst ein Haus und errichtete für seine Herden Schutzhütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Sukkot heißt also Hütten. Und Jakob baute sich zusätzlich noch ein Haus. Wir denken, Jakob, was machst du da? Jakob, Jakob, was machst du da? Hat dir Gott jemals befohlen, nach Sukkot zu gehen? Gott hatte doch gesagt, geh dorthin, wo deine Eltern herkommen, nach Hebron. Oder auch an diesen Ort nach Bethel. Nein, Gott hatte es ihm nicht aufgetragen, nach Sukkot zu gehen. Auch hatte es Gott, der Herr, dem Jakob auch nie angewiesen, ein Haus oder Unterkünfte für seine Herden zu bauen. Nein, sondern Jakob sollte weiterhin ein Pilgrim und ein Fremdling sein. Und wo wollte der Herr den Jakob denn haben? Jakob wurde von Gott angewiesen, zurück an den Ort zu gehen, wo er ihm im Traum erschienen war, den er Bethel genannt hat. Er sollte zurück nach Bethel gehen, dort wo ihm der Herr bei Nacht im Traum erschienen war und er die wunderbare Leiter sah, die bis in den Himmel hineinging und worauf die Engel Gottes auf- und niederstiegen. Wow, das durfte der Jakob alles sehen. Es war nicht nur irgendein Traum, sondern es war eine echte Offenbarung Gottes. Eine Öffnung auf das, was wir nicht sehen können. Wir fragen uns, was hatte Jakob für wunderbare Vorrechte, so etwas erkennen zu dürfen? Was muss das für ein wunderbarer Anblick gewesen sein damals in Bethel? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr nicht manches Mal auch gerne hinter den Vorhang schauen wolltet. Wir sehen ja nur Dreidimensionalität wahrnehmen. Aber Gott, der sieht mehr als Dreidimensionalität. Er macht keinen Halt vor dem Materiellen. Er sieht uns alle Zeit. Er sieht genau von der Vierdimensionalität, wenn man es mal so sagen darf, sieht er jederzeit auf uns und auch die himmlische Welt, die unsichtbare Welt, sieht uns jederzeit, immer und überall und wo wir sind. Und auch die vierdimensionale Welt oder der Herr Jesus selbst, der sieht fortwährend unser Herz, er sieht den ganzen Unrat, der da ist oder nicht da ist. Er sieht den ganzen Dreck, der auch auf unserem Herzen immer wieder hängt, und es macht uns traurig. Aber ich denke, wir würden uns manches Mal schon freuen, wenn wir so ein klein bisschen auch was sehen durften, was Jakob sehen durfte. So mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen. So mal die Himmelsleiter betrachten. Doch, liebe Geschwister, das ist unser Trost, dass wir eines Tages von unserem Glauben tatsächlich ins Schauen kommen werden. Und es kann sein, wir sind diesem Tag näher gekommen als je zuvor. Und es wird ein Tag der Freude werden, wenn wir auf einmal das schauen dürfen, woran wir geglaubt haben. Unbegreiflich, wenn wir einst auch den sehen dürfen, an den wir heute schon glauben. Wenn wir den schauen dürfen, mit dem wir heute bereits fortwährend in Kontakt sind. Wir gehen im Abendmahl davon aus, wir gehen im Gottesdienst davon aus, wir gehen davon aus, wenn zwei oder drei versammelt sind, dass der Herr Jesus durch seinen Geist mitten unter uns ist. Und selbst wenn wir allein sind, ist er durch seinen Geist da. Es wird eine Freude sein, wenn wir den schauen dürfen, mit dem wir heute fortwährend in Kontakt sind und der dich und mich heute ohnehin alle Zeit sieht. Alle Zeit. Lasst uns wachen und beten. Lasst uns von ganzem Herzen auf diese wunderbare Begegnung mit ihm vorbereitet sein. Diese Woche hat mir eine Glaubensschwester, die mit ihrem Mann in Spanien lebt, am Telefon bestätigt, dass sie und ihr Mann jederzeit auf die Entrückung bereit seien. Ich dachte, okay, bin ich ja eigentlich auch. Aber sie hat mir sogar gesagt, sie würden öfters mit der Nachbarin reden, welche auch eine Deutsche ist. Doch diese wollte sich bisher noch nicht bekehren. Somit haben sie der Nachbarin aufgetragen und haben ihr gesagt, du, wir sind eines Tages weg, die Entrückung steht bevor. Und wenn wir dann weg sind, dann geben wir dir die Erlaubnis, da ist dann der Schlüssel vom Haus, falls wir dann abgeschlossen haben. Und da auf dem Fensterbank, da steht eine kleine Kasse, das Geld darfst du dir dann nehmen. Weil mit diesem Geld, da ist so viel drin, dass du dann unsere Haustiere versorgen kannst und eventuell auch einschläfen kannst hinterher, dass die unsere Tiere versorgt sind. Hat mich sehr erstaunt, dass jemand so weit geht und sogar schon die Nachbarin beauftragt, damit auch alles in Ordnung ist, wenn man dann weg ist. Das ist natürlich eine sehr konkrete Vorbereitung für den Himmel. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen soll. Aber haben wir wirklich alles vorbereitet, um diese Erde zu verlassen? Wie sieht's aus in unseren ganzen Dingen, die wir zu tun haben tagtäglich? Oder müssen wir uns noch gründlich darauf vorbereiten, dass wir auch ein gutes Zeugnis hinterlassen, wenn wir eines Tages nicht mehr da sind? Dass die Leute, die dann in unsere Häuser und Wohnungen gehen, sagen, ja, schau mal, der hat aufgeräumt, da passt alles. Da kann selbst der Steuerprüfer kommen oder sonst jemand, das ist alles in Ordnung. Ich frage uns, sollten wir uns nicht konkret fortwährend auf die Entrückung vorbereiten, wenn wir schon wissen, dass die Zeit ist so nahe vorangeschritten. Nun, wir sind bei Jakob. Und Jakob durfte durch einen wunderbaren Blick in die unsichtbare Welt hineinsehen. Und Jakob hatte dem Herrn an jenem Ort, den er dann Bethel genannt hat, auch einen Altar gebaut. Und ganz genau an diesen Ort wollte der Herr den Jakob zunächst wieder bringen. Denn der Herr sprach bereits zu Jakob, als er noch bei Laban war, in 1. Mose 31, in Vers 13. Da sagt er zu Jakob, ich bin der Gott von Bethel. Ich bin der Gott, der dir damals begegnet ist, an diesem Ort, wo du die Himmelsleiter gesehen hast. Ich bin der Gott von Bethel, wo du die Säule gesalbt und mir ein Gelübde getan hast. Und nun mache dich auf, geh aus von diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Also genau dorthin wollte ihn Gott wieder bringen. Die Anweisung Gottes war klar. Doch es erstaunt uns, dass es Jakob gar nicht eilig hatte. Offensichtlich hatte es Jakob nicht sonderlich eilig, Gott zu gehorchen. Denn wir sehen, er hatte sich lange Zeit in Sukkot aufgehalten, was nicht das Land seiner Geburt war. Merkwürdige Sache. Es ist genauso, wie wenn uns etwas deutlich gemacht wurde aus Gottes Wort und Gott zeigt es uns und er zeigt es uns und wir denken, ja, hat eine lange Zeit, das kann ich irgendwann mal machen, brauche ich jetzt noch nicht. Das ist ein ähnlicher Fall. Und Jakob hat sich einfach in Sukkot aufgehalten, baute sich dort ein Haus und baute Scheunen und Unterkünfte für seine Herden, als ob er sich da jetzt 50 Jahre niederlassen wollte. So lange war er sicherlich nicht dort. Aber dann ging er auch ein Stück weiter und kam nach Sichem, einer Stadt. Oder vielleicht stand es auch in Verbindung mit zu Gott, wissen wir nicht genau. Jedenfalls hat er auch in Sichem Zelte aufgeschlagen, gegenüber der Stadt. Und er ließ sich auch in der Nähe von Sichem, gegenüber der Stadt, nieder, wie als ob er nichts anderes zu tun hätte und hier ein sesshafter Bürger werden wollte. Merkwürdig. Ja, er kaufte sogar dort ein Grundstück, worauf er sein Zelt aufschlug und errichtete dann letztendlich auch einen Altar, den er dann den starken Gott Israels nannte. Doch es ist die Frage, ob das wirklich der richtige Aufenthalt war und ob Jakob an diesem Ort wirklich ein Zeugnis für den Herrn sein konnte. Konnte er da wirklich ein Zeugnis sein, wenn er der Aufforderung Gottes nicht nachkam? Ja, er meinte vielleicht ein Zeugnis sein zu können, egal wo man sich aufhält. Er meinte sich da und dort aufhalten zu können. Er setzte seine Prioritäten aber nicht richtig. Gott hat ihm das gezeigt, er soll dahin gehen und er ist woanders hingegangen. Meinte sich in dieser und jener Gegend aufhalten zu können, Häuser zu bauen und Grundstücke zu kaufen, egal was Gott dazu sagt. Warum sich Jakob so lange in Sukkot und Sichem aufgehalten hatte, das wissen wir nicht genau. Wir wollen Jakob auch gar nichts unterstellen. Wir wollen Jakob ganz bestimmt auch nicht schlecht machen. Jedoch wurde sichtbar, dass er eben nicht das tat, was Gott von ihm gefordert hatte. Zumindest hat er das überhaupt nicht ausgeführt. Sicherlich ist es auch bei vielen Kindern Gottes so, dass wir uns manches Mal mit einem viel niedrigeren Niveau einlassen, als was Gott uns zugedacht hat. Oder dass wir in unserem Wandel und in unserem Zustand nicht der Stellung und Berufung gerecht werden, die uns Gott bereits gegeben hat. Da ist einerseits die Stellung, die uns Gott gegeben hat, und der Zustand, ach, das sieht ganz anders aus. Würde man gar nicht denken bei manchen, dass die Gotteskinder sind. Das ist traurig. Mit einem viel niedrigeren Niveau lassen sich viele ein. Denn ein Leben in Sukkot oder ein Leben in Sichem, das ist kein Leben wie in Bethel oder in Hebron. Es heißt auch noch nichts Besonderes, wenn Jakob jetzt dort einen Altar aufgerichtet hat, welchen er den starken Gott Israels genannt hat. Es ist zwar wahr, dass es der Gott Israels ist, mein Jakob wurde ja Israel genannt und Jakob hat gesehen, ich habe einen starken Gott bei mir. Dennoch hatte hier Jakob eine ziemlich kleine Schau von Gott, wenn er diesen Altar den starken Gott Israels genannt hatte. Er hatte diesen starken Gott einfach für sich in Anspruch nehmen wollen und jetzt bin ich stark durch Gott. So als wenn von uns jemand sich Gott zu eigen machen würde und sagen würde, das ist mein starker Gott, das dürfen wir auch sagen. Aber Gott ist ja viel mehr. Oder wenn jetzt Alexander sagt, das ist der starke Gott Alexanders oder Matthias, das ist der starke Gott von Matthias oder auch die Ingrid, das ist mein starker Gott oder Margret sagt, das ist der starke Gott Margrets. Stimmt alles, aber Gott ist viel größer. Er ist nicht nur der starke Gott von jedem Einzelnen von uns, sondern er ist der Herr des Universums, er ist der Herr seiner Gemeinde, er ist auch der Herr letztendlich dieses großen Volkes Israels, das nachher aus Jakob hervorgegangen ist. Das ist der starke Gott. Und diese Sichtweise hatte Jakob nicht. Der Gott ist nicht nur ein Gott von Jakob oder Israel, er ist auch nicht ein Gott von jedem Einzelnen persönlich. Nein, er ist der Herr seiner ganzen Gemeinde, er ist der Herr des ganzen Volkes Israels, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er ist für Jakob auch vordringlich der Gott, der sich ihm damals in Bethel gezeigt hat. Was heißt Bethel? Bethel heißt Haus Gottes. Haus Gottes. Und genau im Haus Gottes wollte Gott ihn wieder haben. Nicht im Herumlungern und im Herumstrolchen in dieser Welt. Denn Sichem ist letztendlich ein Bild auch für diese Welt. Sondern der Herr möchte dich und mich in seinem Haus gebrauchen. Er möchte, dass wir da sind, wo er uns haben möchte. Er möchte, dass wir lebendige Steine in seinem Haus sind. Und wir wissen neutestamentlich, was sein Haus ist. Das ist die Gemeinde. Wie Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 15 zu Timotheus sagt, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Nicht außerhalb vom Hause Gottes, sondern im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und wir dürfen diesen Vers aus 1. Timotheus 3, Vers 15 direkt auch auf unsere Ortsgemeinde hier projizieren. Dürfen direkten Bezug auch hier auf die Ortsgemeinde nehmen. Jede Ortsgemeinde soll ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit sein. Und jede Ortsgemeinde ist Haus Gottes. Und die Gläubigen sollen sich nahe an die Ortsgemeinde halten. Sie sollen in der Ortsgemeinde ihre geistliche Nahrung beziehen. Sie sollen in der Ortsgemeinde auch Erbauung erfahren. Geistliche Zurüstung für den Dienst. Aber auch sollen sie Korrektur und Ermahnung erhalten. Die Ortsgemeinde ist ein heiliger Tempel in dem Herrn. Und darin soll Gott angebetet und geehrt werden. Das ist wunderbar, wenn man das tun kann, auch morgens. Wir beten unseren Gott an, wir preisen unseren Herrn, wir bringen lebendige Opfer dar. Es soll Gott, sollen Gott liebliche Opfer dargebracht werden. Das ist etwas Großes. Doch soll auch von der Ortsgemeinde das Evangelium, der Glaube, die Liebe und der Gehorsam auch hinausgetragen werden. Es soll weitergetragen werden. Erinnert ihr euch noch an letzten Sonntag? Der Viktor hat uns so vieles von der Gemeinde aus Thessaloniki aufgezeigt. Eine sehr, sehr vorbildliche Gemeinde. Die Frage war, das Thema, die perfekte Gemeinde. Aber ich frage euch, wenn die Gläubigen zu Thessaloniki nicht innerhalb der Gemeinde zusammengekommen wären und Gott einander, miteinander angebetet, gedient hätten und ihn gepriesen hätten und auch Gehorsam und Glauben gezeigt hätten, hätte es dann auch ein entsprechendes Zeugnis nach außen gegeben? Nein, ganz bestimmt nicht. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn sich Glaubensgeschwister nicht sonderlich für die Gemeinde interessieren. Oder wenn man irgendwelche anderen Termine wahrnimmt und denkt, ja, ist nicht so wichtig, ob ich in der Gemeinde bin oder nicht. Oder wenn es regnet, ach gut, bleibt man heute im Bett. Oder auch sonstige Gründe. Oder wenn man müde ist oder es einem nicht so gut geht und man bleibt einfach weg. So quasi, wenn es mir gut geht und ich gerade mal Zeit habe, dann kann ich in die Gemeinde gehen. Aber wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich lustlos bin oder wenn ich irgendwelche scheinbar wichtigen Dinge zu tun habe, dann ist die Gemeinde an zweiter Stelle. Das ist falsch. Und wir fragen uns, gefällt es denn dem Herrn Jesus? Gefällt es dem, wenn heute hier nochmal 20 Leute sitzen könnten? Sind nur 5 da mit mir? Gefällt es dem Herrn? Nein, das gefällt dem Herrn nicht. Obwohl er natürlich auch mit 5 genauso ist wie mit 20. Aber was sagt der Herr in Offenbarung 3, Vers 16? Das sollten wir mal kurz aufschlagen. Natürlich sind da mal andere Termine dran. Und es bleibt auch nicht aus, dass mal jemand unterwegs ist. Aber das kann nicht die Regel sein, dass man die Gemeinde vernachlässigt, dem Herrn nicht entsprechend nachfolgt, sein Wort nicht befolgt. Offenbarung 3, Vers 16. So aber, weil du lau bist, sagt der Herr zur Gemeinde in Laodicea. Und genau das ist die Endzeitgemeinde, in der wir heute stehen. Weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Lauheit, das ist für Gottes Kinder die größte Gefahr. Willst du, dass der Herr einen Ekel an dir oder an unserer Gemeinde findet? Willst du, dass es dem Herrn übel wird? Dann musst du nur lau sein. Dann wird es ihm schlecht, so dass er uns ausspeien muss. Dann sei lau und halte dich nicht zu Bethel. Vertreibe die Zeit irgendwo in Sochot oder in Sichem. Dann wird es dem Herrn übel werden. Und so war es wahrscheinlich auch bei Jakob. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Erstens, ein verkehrter Aufenthalt. Und zweitens, verkehrter Aufenthalt wird zum Verhängnis. Verkehrter Aufenthalt wird zum Verhängnis. Ja, wenn sich Jakob schon lange bei der Stadt Sichem aufhält, dann stehen auch die Kinder sehr in Versuchung, mal hier sich mal umzuschauen. Was gibt es denn hier alles so im Umfeld? So hat es sich zumindest Dina, Jakobs Tochter, eines Tages vorgenommen. Wenn ich schon hier bin, dann möchte ich auch mal hier mal mich umschauen, vor allem mal in diese Stadt da reinschauen, nach Sichem. Die schauen wir da die ganze Zeit an, wir wohnen ja gegenüber. Da schaue ich die ganze Zeit auf diese Stadt, jetzt will ich auch mal reinschauen, was da los ist. Zumindest wird uns von Dina berichtet, dass sie sich das vorgenommen hat. In Vers 1 in Kapitel 34, Dina aber, Leas Tochter, also war von der ersten Frau von Jakob, Leas Tochter, welche sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Sie hat den Jakob vielleicht auch gar nicht gefragt. Sie ging einfach aus, heißt es hier. Ja, man muss auch mal wissen, wie es in der Stadt Sichem aussieht. Und was die Mädchen und die Frauen der Kanaaniter so tun. Was sie für Kleidung tragen, welche Mode sie haben, welch einen Schmuck, was gerade so in ist. Vielleicht kann man da etwas lernen oder was übernehmen. Und wie schnell möchte man dann auch so leben, wie es eben diese Leute in Kanaan tun, die Kanaaniter, oder wie es die Ungläubigen tun. Wie sehr steht da auch manch ein Kind Gottes in Gefahr. Ja, man möchte schon mal auch mal dieses oder jenes erleben, man möchte an diesem oder jenen Vergnügen teilhaben, man möchte die Welt schon kennenlernen. Aber heute brauchen wir nicht einmal noch rausgehen oder in die Stadt reingehen nach Sichem, sondern man könnte es auch alles zu Hause per TV und Internet ins Wohnzimmer holen. Das ist auch kein Problem. Viele Gläubige haben ja Fernseher und alles, was man technischen Mitteln zur Verfügung hat. Ich persönlich habe auch Internet. Man kann sich durch Fernsehen und Internet mit allen möglichen Filmen bedudeln lassen. Mit Shows und Vergnügungen. Aber auch mit Kriminalität und Gewalt kann man sich alles vor Augen führen. Auch Ausschweifung und Unmoral. Oh ja, das ist alles möglich. Nur bleibt dann die Frage bei den Gläubigen, wo dann eigentlich letztendlich der Herr Jesus noch Platz hat, wenn man diesen ganzen Schmutz und Unrat ins Herz hineinzieht. Das nicht einfach so geschwind mal wieder draußen ist, weil das begleitet einen und das ist drin im Gedächtnis und im Herzen. Wo hat da der Herr Jesus dann noch Platz? Vielleicht hat er da noch irgendwo in der Ecke noch so einen kleinen Raum, wo dann der Heilige Geist auch ganz gedämpft ist und nicht zur Auswirkung kommen kann. Und ich frage euch, wo sind dann die Psalmen, die wir singen sollen und die Lieder, die wir lieblich in unserem Herzen spielen sollen? Und wo ist der Dank, den wir Gott dem Vater alle Zeit bringen sollen? Und Gottes Wort sagt uns sehr deutlich, wir kennen Römer 12, Vers 2, passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch was? Durch Erneuerung eures Sinnes. Es geht um unsere Sinne. Und es ist wichtig, mit was meine Sinne gefüllt werden. Um Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, der Wohlgefällige und Vollkommene. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht radikal gegen Medien aussprechen, aber ich möchte die Gefahr äußern. Und wir müssen uns schon auch bewusst werden, wie schnell man auch seine Zeit kaputtschlagen kann mit Filmen. Ich mache mir wahrscheinlich manchmal gar kein Bild, was alles so in den Wohnungen läuft. Aber um unser Wesen durch Erneuerung unseres Sinnes verändern zu lassen, ist es nicht unwichtig, von was wir uns beeinflussen lassen und von was wir uns füllen lassen. Und da reicht ein Sonntagsgottesdienst nicht, also dass wir gerade mal jetzt vor den Herrn treten und gerade mal jetzt ihn dringlich bitten und beten. Nein, unsere ganze Woche, unser ganzer Wochenaufhalt soll ein Gottesdienst im Herrn sein. Und dass wir vielleicht mal eine auserwählte Sendung anschauen, das ist ja möglich. Aber es kann nicht sein, dass man sich ständig von diesen Dingen bedudeln lässt. Nun, wenn wir wieder auf Dina zu sprechen kommen, so sehen wir, dass ihr der Besuch bei den Kanaanitern bald zum Verhängnis wurde. Sie hat ja überhaupt nicht gedacht, dass da was Schlimmes dran sein könnte, mal sich im Umfeld und in der Stadt Sichem umzuschauen. Aber sie wurde sehr schnell von anderen entdeckt. Aha, der Sichem, wie er auch heißt, der Sohn von Hemor, des hevitischen Landesfürsten, der hat sie sofort gesehen. Oh, was ist das für ein schönes Mädchen? Und er begehrte sie. Und er tat ihr Gewalt an. So lesen wir in Vers 2. Aus dem Grundtext geht hier vor, dass er sie quälte bzw. unterdrückte. Ja, er vergewaltigte sie. Und wenn damals seine Frau auf diese Weise entwürdigt wurde, konnte sie nicht mehr erwarten, sich mit jemandem anderen zu verheiraten, mit jemandem anderen die Ehe einzugehen. Sie war einfach nicht mehr rein. Wohl wurde Dina von Sichem, wollte Sichem die Dina bei sich behalten und sie wurde auch von ihm unter Gewahrsam genommen, weil er eben dieses Mädchen zur Frau haben wollte. Denn in Vers 3 heißt es, und er wurde anhänglich an Dina und die Tochter Jakobs und gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu. Er wollte sie gewinnen, er wollte sie für sich haben, er hat sie auch nicht freigegeben. Aber dem Jakob wurde es dann bald angezeigt, dass seine Tochter entehrt bzw. geschändet wurde. Und eben da geht auch aus dem Grundtext verunreinigen hervor. Sie wurde verunreinigt. Und so lesen, sind wir sehr erstaunt, dass von Jakob an dieser Stelle gesagt wird, dass er nichts dazu gesagt hat, sondern dass er geschwiegen hat. Vers 6 heißt es, so schwieg er, weil seine Söhne gerade nicht da waren. Er hat sich wahrscheinlich gar nicht getraut, etwas dagegen zu sagen. So sind wir schon erstaunt, dass Jakob jetzt einfach mal sich in Schweigen verhüllt hat. Wir lesen nichts davon, dass er über die Sache traurig gewesen wäre, dass es ihn traurig gemacht hat, dass seine Tochter geschändet wurde oder dass er darüber entsetzt gewesen war. Er muss ja keine bösen Worte verlieren. Aber traurig und entsetzt zu sein, das wäre sicherlich normal gewesen. Sondern er hatte gewartet, bis seine Söhne vom Feld nach Hause gekommen sind. Und inzwischen ist sogar der Vater von dem Sichem, der Hemor, der Landesfürst, zu Jakob gekommen, ein hoher Besuch, um mit Jakob über diese Sache zu reden. Ich meine, wir müssen das auch sehen, Jakob war auch ein hoher Mann. Er war ein sehr reicher Mann und er war auch, hatte viele Bedienstete. Er war kein so ein Otto-Normalbürger. Also wir müssen schon sehen, der Jakob war auch fast einer wie sein Landesfürst. Also da begegnen sich jetzt fast zwei Landesfürsten. Und er wollte mit Jakob über diese Sache reden. Er wollte sich mit Jakob austauschen und eine friedliche Lösung suchen. Doch als dies auch die Söhne Jakobs draußen auf dem Felde hörten, dass da etwas mit ihrer Schwester passiert war, heißt es in Vers 7, als aber die Söhne Jakobs solches hörten, kamen sie vom Felde und waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und Jakobs Tochter beschlafen hatte. Denn so pflegte man nicht zu tun. Das war eine Schande und ein Gräuel. Und das ist schon eine schwere Entwürdigung. Das ist auch heute noch für eine Frau, die vergewaltigt wird. Eine schwere Entwürdigung. Damals vielleicht noch mehr wie heute, aber heute ist es eigentlich noch genauso, auch für eine ganze Familie, für Eltern und Geschwister. Und was ist das für eine Entwürdigung, wenn ein Familienmitglied vergewaltigt wird? Ich persönlich komme aus einer Familie mit 7 Kindern. Ich bin einer von 6 Söhnen und das Jüngste bei uns ist auch ein Mädchen. Das ist meine Schwester, die einzige Schwester, die ich habe. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie wäre es mir ergangen, wenn ich das gehört hätte, meine Schwester ist vergewaltigt worden. Oder wie wäre es ihren 6 Brüdern ergangen. Das ist eine sehr merkwürdige Situation. Ich bin froh, dass wir noch nie in diese Situation gekommen sind. Nun, Sichem hatte hier die einzige Schwester der 12 Söhne Jakobs entwürdigt. Aber er hatte sie nicht nur entwürdigt und vergewaltigt, sondern nun wollte er sie auch zur Frau und hat sie auch bei sich behalten. Und deshalb machte sein Vater, der Hemor, der Vater von Sichem, in Vers 8 und 9 einen Vorschlag. Hemor aber redete mit ihnen und sprach, mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zum Weibe. Verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter. Bleibt bei uns, das Land soll euch offen stehen, siedelt euch an, bewegt euch frei darin und erwerbt Grundbesitz. Er hat ihnen also die Tür aufgemacht und wollte das Bestmögliche draus machen. Und liebe Geschwister, genau an der Stelle müssen wir etwas anderes erkennen. Es geht hier nicht nur um menschliche Annäherung, sondern es geht hier um einen Vollangriff Satans auf die Segenslinie Gottes. Es geht hier um einen Vollangriff. Denn genau Satan hat es bei diesem verkehrten Aufenthalt in Sichem auf das wahrscheinlich schwächste Familienmitglied abgesehen. Die 12 Brüder, die waren nicht in Gefahr, aber die Schwester, und auf die hat es Satan abgesehen. Vielleicht hat er auch Satan, der Diener, diese Stadt Sichem plausibel gemacht. Ja, geh doch mal da rein, schau das mal an. Das ist sicher schön für dich. Und sie ging und sie wurde vergewaltigt. Satan hat das schwächste Familienmitglied angegriffen Und dazu in einer zunächst scheinbar harmlosen Situation. Und jetzt der große Vorschlag, wegen dieser Vergewaltigung von dem Landesfürsten und seinem Sohn: Bleibt doch bei euch, bleibt doch bei uns, lasst euch doch hier nieder, es soll euch hier gut gehen, vermischt euch doch mit uns, wir schmelzen uns zusammen, wir können alles gemeinsam haben. Ihr bekommt alles von uns, wenn ihr euch nur mit uns einlasst und euch mit uns verschwägert und vermischt. Doch wir fragen uns, war das die Absicht Gottes? Nein, niemals. Genauso wie es heute auch nicht Gottes Absicht ist, dass sich die Gläubigen mit Ungläubigen vermischen. Das ist bis heute vor Gott ein Gräuel. Weder durch Verheiratung noch auf geistlicher Ebene wie Ökumene oder ähnliches. Vermischung ist vor Gott ein Gräuel. Doch was ist nun zu tun? Die Segenslinie steht auf Messerschneide. Der Plan Gottes steht auf Messerschneide. Und da möchte ich noch auf einen dritten Punkt eingehen. Erstens, verkehrte Wege und verkehrter Aufenthalt. Zweitens, verkehrter Aufenthalt wird zum Verhängnis. Und drittens, verkehrter Aufenthalt wird beinahe zum Fallstrick. Und da sehen wir, wie sich die Spirale jetzt immer mehr nach unten dreht. Und wie Gewalt letztendlich mit Gewalt beendet wird. Hemor und sein Sohn Sichem wollten in dieser Sache eine friedliche Lösung schaffen. Wobei man sieht, dass sie auch auf ihre eigenen Vorteile aus waren. Sie haben auch gesehen, oh, der Jakob ist reich, der hat große Herden und oh, den können wir gut gebrauchen, den kassieren wir jetzt ein für uns. Und seine Tochter passt uns ja sowieso. Sie hatten ein Auge auf Jakobs Herden und auf seinen Reichtum geworfen. Und zu diesem Reichtum noch Dinar hinzuzubekommen, das wäre ganz schön gewesen. Doch die Söhne Jakobs, die hatten dem allen einen Riegel vorgeschoben. Sie sagten zu Hemor und zu Sichem: Wir können uns leider mit euch nur verschwägern, wenn ihr werdet wie wir. Denn wir sind beschnitten. Also müsst ihr euch auch beschneiden lassen. Denn die Beschneidung, die galt letztendlich für die Segenslinie Gottes. Von Abraham an, bis jetzt hierher, bis zu Jakob. Sie ging ja dann auch weiter. Vers 13. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dinah entehrt hatte, und sprachen zu ihm: Wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir euch willfahren, dass ihr nämlich werdet wie wir, indem ihr alles, was männlich ist, beschneiden lasset. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und unsere Töchter nehmen und uns eure Töchter nehmen und mit euch zusammenwohnen und zu einem Volke werden. Wollt ihr uns aber nicht gehorchen, dass ihr euch beschneiden lasset, so nehmen wir unsere Tochter und gehen. Vers 18 heißt es: Ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohne Sichem wohl. Und der Jüngling, also Sichem, zögerte nicht, solches zu tun. Denn er hatte Lust zu der Tochter Jakobs und war der Angesehenste von seines Vaters Hause. Als nun Hemor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt kamen, redeten sie mit den Bürgern ihrer Stadt und sprachen: Diese Leute meinen es gut mit uns. Sie sollen im Lande wohnen und verkehren. Hat doch das Land Raum genug für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zu Weibern nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur das verlangen sie von uns: Wenn sie unter uns wohnen und sich mit uns zu einem Volke verschmelzen sollen, dass wir alles, was männlich ist, unter uns beschneiden, gleich wie auch sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann unter uns sein. Lasset uns ihnen nur willfahren, damit sie bei uns bleiben. Da gehorchten dem Hemor und seinem Sohne Sichem alle, die im Tore seiner Stadt außen eingingen. Wir sehen also hier schon in 23, ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann unser sein. Es war gleich dieses Begehren auch nach dem Reichtum Jakobs. Und es müssen schon große Vorteile auf der Hand liegen, wenn die Männer einer ganzen Stadt bereit werden, sich beschneiden zu lassen. Da müssen schon große Vorteile auf der Hand liegen. Und eine große Überzeugung da sein. Jedoch hatten sie keine Ahnung davon, dass die Söhne Jakobs, vor allem Simeon und Levi, mit großer List vorgingen. Und sie übertrumpften sogar hier die List ihres Vaters. Jakob war ohnehin immer listig, aber die Söhne waren es noch mehr. Dieser Stein der Vergewaltigung von Dina brachte eine ganze Lawine ins Rollen. Denn als die Kanaaniter am dritten Tag wundkrank und schwach waren von der Beschneidung, da nahmen Simeon und Levi beide ein Schwert zur Hand. Und sie drangen in die Stadt ein und sie töteten alles, was männlich war. Auch Hemor und dessen Sohn. Sie töteten sie mit der Schärfe des Schwertes in Vers 26. Wir wissen nicht, wie viele Einwohner die Stadt Sichem hatte. Wir gehen davon aus, dass es keine so riesige Stadt war. Vielleicht kann man es auch aus irgendwelchen Kommentaren erfahren. Ich habe es nirgendwo nachgeforscht. Aber wir gehen mal davon aus, wenn es auch nur 1000 Leute waren, vielleicht auch nur 400 oder 500 Männer, so können wir uns vorstellen, dass das ein gewaltiges Blutbad war, was hier der Simeon und Levi angerichtet hatten. Anschließend fielen die anderen Brüder über die Erschlagenen her und sie plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Es war schon gewaltig, wie sie sich da gerecht haben. Und es war schrecklich. Vers 28, ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie samt allem, was in der Stadt war und auf dem Felde war. Vers 29, dazu führten sie ihre ganze Habe, alle ihre Kinder und Weiber gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Eine ganze Stadt musste dafür bezahlen, nur weil der Sohn des Landesfürsten solch eine Schandtat verübt hatte. Das scheint uns schon ziemlich überzogen zu sein. Doch wir müssen der Sache wiederum an die Wurzel gehen. Warum kam es so weit? Weil Jakob sich nicht dort aufgehalten hatte, wo Gott ihn haben wollte. Jakob hatte sich in verkehrten Gefilden aufgehalten, so dass seine Tochter in die Hände von Sichem gefallen ist. Und hierbei sieht man es einmal wieder, dass es nicht egal ist, wo man sich aufhält. Die Frage ist, ob auch wir in Bethel zu Hause sind oder ob wir in Sichem verweilen. Vielleicht finden wir es zu hart, ich persönlich auch, was da geschehen ist mit dieser Stadt und diese ganze Racheakt und dieses Blutbad, was die Brüder von Dina getan haben und dass es gewisslich in dieser Weise nicht richtig war, auch dieser Betrug, dass sie die Bürger der Stadt betrogen und getötet haben. Aber auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass auf dieser ganzen Gewalttat dennoch eine große Bewahrung für die Segenslinie Gottes war. Man könnte hierbei sagen, die Verschmelzung bzw. die Integration von Gottes Volk oder auch Satans Vollangriff hat fehlgeschlagen. Er wurde vollständig ausgemerzt. Und so wie wir von Jakob lesen, hätte er sich persönlich kaum für seine Tochter eingesetzt. Im Gegenteil, wir lesen nirgends etwas, dass Jakob Leid darüber getragen hat. Er hat es gar nicht gesehen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ich sage so wie bei uns heute, wenn in unserem Land viel Sünde geschieht und die Leute immer mehr von Gott abweichen, und wir denken, ja, mei, man gewöhnt sich dran, macht ja gar nicht so viel aus, man weint gar nicht mehr drüber, über das, was auch in den Gesetzen langsam beschlossen wird. Dass alles von Gott abdriftet. Man klagt und weint nicht darüber, man lässt es einfach so stehen und beobachtet es nur. Und wisst ihr, was Jakob gesagt hat in Vers 30? Der hat seinen Söhnen noch große Schuld zugewiesen. Ihr seid es, die ihr mich in großes Unglück bringt. Dadurch, dass er mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenige Leute habe, sie aber werden sich wieder mich sammeln und mich schlagen und mich vertilgen samt meinem Haus. Siebenmal liest man hier in den Vers 30 nur von ich und mich. Er sieht nur sich, aber hat kein Vertrauen zu Gott und weiß gar nicht, dass er gar nicht dorthin gehört, zu den Kanaanitern und Pheresitern. Er hat nur Angst und Furcht um sein Ansehen und um sein Wohlergehen. aber er hat nicht den Willen Gottes gesucht, obwohl er selbst der Verursacher dieser Misere war. Die Söhne Jakobs, die hatten dagegen ein viel feineres Empfinden. Es war natürlich völlig überzogen, was sie gemacht hatten, aber sie wollten diese Sache nicht einfach so stehen lassen, indem sie sprachen: Soll man denn unsere Schwester wie eine Dirne behandeln? Unsere Schwester, eine Dirne oder wie eine Hure? Ihr Handeln war grausam und es war überzogen. Dennoch hatte es Gott gebraucht, um Jakobs Vermischung mit den Kanaanitern zu bewahren. Denn später, als dann das ganze Volk Israel von Ägypten wieder ins Land Kanaan eingezogen ist nach der Wüstenwanderung, hat ihnen Gott gesagt: Rottet die Kanaaniter gänzlich aus, denn die werden euch zum Fallstrick. Zudem war das eine kleine Vorstufe zu dem, was später geschehen sollte, durch Gottes Willen. Zudem hatte Gott letztendlich diese ganze Misere auch dazu gebraucht, und das müssen wir auch sehen, damit wir den Rundumblick haben, um letztendlich Jakob endlich von diesem Fleck wieder wegzubringen. Jakob, raus von Sichem! Geh jetzt endlich nach Hebron, geh nach Bethel. Denn Gott kann seine Kinder auch durch mancherlei Umstände bewegen, dass es einem deutlich wird: Ja, da will mich Gott nicht mehr haben. Doch es ist äußerst tragisch, dass eine ganze Stadt für Jakobs Fehlverhalten bezahlen musste. Weil Jakob sich nicht dort aufgehalten hatte, wo Gott ihn haben wollte. Und merken wir uns, der Ungehorsam und auch die Sünden der Gläubigen können oftmals die Ungläubigen mit in Gefahr ziehen. Das sehen wir an manchen Stellen der Heiligen Schrift. Ein eingehendes Beispiel ist es auch beim Propheten Jona zum Beispiel. Jona, der hat ein ganzes Schiff in Gefahr gebracht, weil er in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Hat hier Menschenleben in Gefahr gebracht. Und ähnlich war es bei Jakob. Wir hatten uns drei Punkte angesehen: verkehrte Wege und verkehrter Aufenthalt. Zweitens, verkehrter Aufenthalt wird zum Verhängnis. Und drittens, verkehrter Aufenthalt wird beinahe zum Fallstrick. Nicht umsonst sagt der Herr der Heerscharen in Haggai 1, Vers 5: Habt Acht auf eure Wege. Halte dich nicht in verkehrten Gefilden auf. Bleibe nicht in Sichem, sondern mache dich auf nach Bethel. Amen.